gibt keine modernere Theorie als den Ordoliberalismus, weil wir leben in Zeiten der Umbrüche. Und dann brauchen wir eine Theorie, die nicht nur sich ins Kämmerlein setzt und über ökonomische Prozesse nachdenkt, sondern wir brauchen eine Theorie, die aus der Stube herauskommt und sich der Realität stellt. Und da ist der Ordoliberalismus die Theorie, die genau darauf Antworten finden will.
Und damit herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast, unserer vierten Folge unserer Gesprächsreihe über die Ideen, die unsere freiheitliche Gesellschaft bis heute prägen. Wir begeben uns weiterhin auf die Spurensuche nach der DNA des Liberalismus, nach seinen Vordenkerinnen und Vordenkern, seinen intellektuellen Quellen, aber auch nach seinen Krisen und offenen Fragen. In der letzten Folge haben wir mit Stefan Kolev über die soziale Marktwirtschaft gesprochen, also über das vielleicht bekannteste institutionelle Ergebnis liberalen Denkens in Deutschland. Heute gehen wir gewissermaßen einen Schritt zurück und vielleicht auch tiefer. Wir sprechen über den Ordoliberalismus. Das klingt vielleicht zunächst sperrig, dahinter verbirgt sich aber eine Denktradition, die die soziale Marktwirtschaft hervorgebracht hat und damit maßgeblich zum Erfolg der frühen Bundesrepublik beigetragen hat.
Vordenker der liberalen Moderne.
Und ich freue mich sehr, dafür heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der unser Vordenkerprojekt nicht nur wissenschaftlich begleitet, sondern auch organisatorisch entscheidend vorantreibt. Nils Goldschmidt ist Ökonom und Theologe, Direktor des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen und Professor für kontextuelle Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen. Er ist zudem seit 2014 Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, einer unserer Verbundpartner. Und damit auch einer der Herausgeber unserer Schriftenreihe. Lieber Nils, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe dich gerade als Ökonom und Theologen vorgestellt. Eine Kombination, die nicht unbedingt gewöhnlich ist. Wirtschaft und Religion. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ob und wie es zusammenpasst, weiß ich selber nicht ganz so genau, aber für mich war es eine spannende Kombination. Ich habe mit dem Theologiestudium angefangen an der Universität Freiburg. Dann habe ich mich eben für die Wirtschaftswissenschaften entschieden und bin irgendwie dabei hängen geblieben und habe mich auf diesen Weg gemacht und versuche natürlich, ich bin genuiner Ökonom, aber immer wieder auch diese Bezüge zur Theologie, zur Philosophie, zu Fragen der Geistesgeschichte herzustellen. Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend, diese beiden Pole zu haben und sie lebendig werden zu lassen.
Du bist seit 2024 auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wie funktioniert das dort als Ökonom und Theologe? Man stellt es sich eigentlich so vor, dass dort hauptsächlich Philosophen und Ethiker unterwegs sind.
Ja, man muss sich den Ethikrat halt nicht als Rat von Ethikern vorstellen, sondern als Rat von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Fachdisziplinen, die gemeinsam über ethische Probleme nachdenken. Das heißt, wir brauchen juristische Expertise, philosophische Expertise, medizinische Expertise, also die unterschiedlichen Fachrichtungen und unterschiedlichen Ideen. Und wir ringen miteinander dann, um eben Lösungen zu finden für Fragen, die eben existenziell sind, die die großen Fragen des Lebens betreffen. Also derzeit arbeiten wir beispielsweise an einer Studie zur Langzeitpflege. Und natürlich, wenn ich über Pflege, über Langzeitpflege nachdenke, da muss ich mir Gedanken machen aus pflegewissenschaftlicher Sicht. Ich muss mir Gedanken machen, wie können wir das Ganze finanzieren? Ich muss mir auch Gedanken machen theologisch, was hat das mit der Würde des Menschen zu tun? Also ganz viele verschiedene Fachelemente mit hineinzubringen. Und da hoffe ich zumindest mit meiner Expertise, mit meinen beiden Polen eben auch etwas beitragen zu können. Und ich bin total glücklich, dass mit Achim Wambach und mir zum ersten Mal eben Ökonomen auch im Ethikrat sind, weil ich denke, Ökonomen können insbesondere was dazu sagen, wie wir mit Knappheiten umgehen können. Und ethische Fragestellungen sind eben oft auch Fragestellungen von Knappheiten. Wie gehen wir mit knappen Ressourcen um? Wie können wir Verteilungsfragen lösen? Von daher finde ich das eine total spannende Aufgabe und auch eine Aufgabe, wo ich vielleicht die beiden Pole ganz gut mit einbringen kann. Mhm.
Die beiden Pole spielen auch eine ganz wichtige Rolle bei unserem heutigen Thema, nämlich dem Ordoliberalismus. Wir haben in der letzten Folge, wie bereits erwähnt, viel über die soziale Marktwirtschaft gesprochen. Ein Begriff, mit dem fast jeder etwas anfangen kann. Aber wenn wir eben tiefer gehen, stoßen wir auf dieses Konzept, dem abstrakten Ordoliberalismus. Walter Eucken, einer der wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, gilt gemeinhin als Spiritus Rectus dieser Denkschule. Und von Eucken stammt auch die berühmte Formulierung, dass es darum gehe, der modernen industrialisierten Wirtschaft und Gesellschaft eine funktionsfähige und menschenwürdige Ordnung zu geben. Das ist quasi ein entscheidender programmatischer Leitsatz des Ordoliberalismus. Heute erscheint das oft getrennt. Wirtschaft dort, effizient, technisch, kühl. Und auf der anderen Seite das Menschliche, sozial, moralisch. Kannst du uns vielleicht erstmal erklären, was hat es eigentlich mit dem Ordoliberalismusaufsicht? Woher kommt diese Vorsilbe Ordo? Und bedeutet das so viel wie Ordnung?
Es bedeutet durchaus Ordnung, ne? Das ist ja der lateinische Begriff. Ordo steht für Ordnung. Und es gibt ganz viele Wurzeln, die man mit in den Blick nehmen kann. Aber ich glaube, die entscheidende Frage für Walter Eucken und seine Mitstreiter war, wie können wir eigentlich den Liberalismus, der ja eine Idee und eine Geburt sozusagen auch der Aufklärung ist, wie können wir diesen Liberalismus für eine moderne Gesellschaft, für eine sich industrialisierende Gesellschaft wirksam machen? Die Erfahrung, die sie hatten, ist eben Liberalismus, der Gedanke ist erstmal toll. Ne? Jeder Mensch hat die Möglichkeit, frei und selbst zu entscheiden. Aber was man erlebt hat, eben mit der Industrialisierung, auch dann in der Weimarer Republik, ist, dass Liberalismus, die Freiheit, auch die Freiheit von Märkten, nicht notwendigerweise dazu führt, dass jeder auch frei entscheiden kann, dass jeder auch frei ist, sondern dass es Machtballungen gibt, also Konzerne, Trust, Kartelle, Monopole. Gleichzeitig, dass eben nicht sichergestellt ist, dass jeder Einzelne auch die Möglichkeit hat, sich so zu entfalten, wie er es erhofft. Also, dass zwar die Wirtschaft vielleicht funktioniert, dass vielleicht Gewinne gemacht werden, dass Märkte da sind, aber dass die Freiheit gar nicht gesichert ist. Und der Gedanke von Eucken und den Mitstreitern des Ordoliberalismus, die man ja auch aufgrund des Herkunftsorts Freiburger Schule nennt, die Idee war, wir müssen diesem Markt Leitplanken geben, wir müssen diesem Markt Ordnung geben, wir müssen ihm einen Rahmen geben. Und das ist der Gedanke von Ordoliberalismus. Wir brauchen eine Ordnung von Märkten. Märkte darf man sich nicht selbst überlassen, sondern Märkte, funktionsfähige Märkte, Märkte, die auch menschenwürdig sind, entstehen eigentlich erst, wenn wir tatsächlich eine Ordnung haben. Und in diesem Sinne ist Wettbewerb eben nicht ein Naturphänomen, sondern Wettbewerb, Märkte, ist eine Ordnungsaufgabe, ist eine staatliche Aufgabe. Deswegen spricht man eben von Wettbewerbsordnung und Wettbewerbsordnung eben auch als einer rechtlichen Aufgabe. Das erklärt, warum Eucken eben insbesondere auch mit Juristen zusammengearbeitet hat. Der wichtigste Franz Böhm ist hier kongenial zu Eucken gewesen und man hat sich eben Gedanken gemacht darüber, wie gelingt uns das, einem Markt eine Ordnung zu geben, die eben sicherstellt, dass der Wettbewerb funktioniert einerseits, dass aber gleichzeitig auch Menschen ein Leben leben können, das ihren Ideen, das ihrer Würde entspricht.
Wir begleiten hier ja eine umfangreiche Schriftenreihe und du bist der Herausgeber eines Bandes zum Ordoliberalismus. Und auf der Fachkonferenz im letzten Jahr haben wir uns ja die Urtexte und Gründungstexte der ordoliberalen Tradition der Freiburger Schule angeschaut. Und es gibt eine programmatische Schrift aus dem Jahre 1936, Unsere Aufgabe heute. Und wenn man diesen Text liest, diese Schrift, merkt man schnell, es geht hier nicht nur um Ökonomie, sondern da steckt eine umfassende Ordnungsidee von Gesellschaft und Wirtschaft dahinter. Und du hast gerade den historischen Kontext schon angesprochen. Nimm uns doch vielleicht einmal mit in die Geburtsstunde, in die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Was war eigentlich der geschichtliche Kontext, in dem dieser Ordoliberalismus entstanden ist? Was waren die Probleme, auf die Eucken und seine Mitstreiter wie Franz Böhm reagiert haben?
Total spannende Frage und tatsächlich macht es Sinn, wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was sind die Wurzeln, was ist tatsächlich so das Umfeld gewesen, in dem dieser Ordoliberalismus entstanden ist. Die eine Perspektive habe ich schon aufgezeigt, die Frage nach Macht und Vermachtung, was man eben einfach realpolitisch und realwirtschaftlich erlebt hat. Aber wichtig war eben auch, dass der Ordoliberalismus ein Zeichen setzen wollte, sowohl gegen jede Form von Relativismus, also dass im Prinzip letztendlich es egal ist, wie wir Gesellschaft gestalten, aber auch gegen jede Form von Sozialismus. Und der entscheidende Punkt für Eucken war, dass er davon überzeugt war, dass wir Gesellschaft gestalten können. Und ich glaube, das klingt für uns banal, aber ich glaube, das war damals ein ganz wichtiger Punkt, dass er eben gesagt hat, nicht Relativismus, auch nicht Sozialismus mit dem teleologischen Gesellschaftsbild. Also es wird sich schon irgendwie dann eine sozialistische, eine kommunistische Idee durchsetzen, sondern Eucken hat gesagt, wir sind aufgefordert, tatsächlich zu gestalten. In seinem Hauptwerk Grundlagen der Nationalökonomie sagt er, denkende Gestaltung der Ordnung ist möglich. Und er ist wirklich davon überzeugt, dass wir Gesellschaft gestalten können. Eucken selbst war sehr geprägt von seinem Vater, Rudolf Eucken. Rudolf Eucken, heute weitestgehend vergessen, war aber zu jener Zeit eine wirklich wichtige öffentliche Person, ein Philosoph, Literatur-Nobelpreisträger von 1908, also wirklich prägend in seiner Zeit. Und Rudolf Eugen, der Vater, hat immer davon gesprochen, wir brauchen so etwas wie eine Lebensordnung. Und er war eben auch davon überzeugt, dass wir gestalten können. Er sprach immer von, wir brauchen etwas wie einen ethischen Aktivismus. Wir müssen uns überlegen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben. Und genau diesen Gedanken nimmt Eugen eben auf und sagt, in der Tat, wir können gestalten. Wirtschaft ist nicht unser Schicksal, sondern Wirtschaft ist etwas, was wir gestalten können. Also ein sehr optimistisches Menschenbild, ein optimistisches Bild davon, was eben Gesellschaft tatsächlich erreichen kann. Und ich finde das schön. Ich finde das wirklich beeindruckend, diesen Gedanken zu haben. Wir gestalten unsere Gesellschaft selbst. Wir können Wirtschaft einen Rahmen geben. Wir nutzen den Mechanismus Wirtschaft. Wir nutzen die Kräfte von Angebot und Nachfrage. Aber nicht unreguliert, sondern in einer Art und Weise, dass wir damit ein Ziel erreichen wollen. Wirtschaft als Instrument, aber die Menschenwürde, das gute Leben tatsächlich als Ziel. Und damit steht Eugen auch in einer Tradition, eben einerseits philosophisch, aber auch in einer ökonomischen Tradition, die wir in der Theoriegeschichte, der ökonomischen Theoriegeschichte leider weitestgehend vergessen haben, die aus meiner Sicht aber sehr, sehr stark ist. Und das ist der Gedanke der sogenannten historischen Schule von Gustav Schmoller. Gustav Schmoller, gestorben 1917, war wirklich ein weltweit anerkannter Ökonom. Ich vergleiche ihn immer so ein wenig mit Hans-Werner Sinn. Er war sozusagen der Hans-Werner Sinn des späten 19. Jahrhunderts. Und Schmoller hat gesagt, wenn wir tatsächlich Wirtschaft gestalten wollen, wenn wir verstehen wollen, auch wie Wirtschaft funktioniert, dann müssen wir eben nicht nur auf die ökonomischen Prozesse schauen, sondern wir müssen auch darauf schauen, in welcher Kultur befinden wir uns, welche historischen Entwicklungslinien haben wir. Also der hat den Gedanken, dass Wirtschaften und Wirtschaftspolitik abhängig ist von dem Setting, von dem Umfeld, in dem man ist. Und das greift im Prinzip Eugen auch auf, dass er sagt, wir müssen gestalten, aber gestalten funktioniert nicht, wenn wir nur auf die wirtschaftlichen Tatsachen schauen, sondern wir müssen, wichtiger Terminus bei Eugen, auf die Interdependenz der Ordnung achten. Wir müssen schauen, wie die verschiedenen Prozesse eigentlich auch zusammenhängen. Und diesen verschiedenen Prozessen, denen müssen wir eben eine Ordnung, einen Rahmen geben, einen Ordo entwickeln. Daher eben, wie wir schon besprochen haben, Ordo-Liberalismus.
Damit sind wir ja eigentlich schon im Zentrum des ordoliberalen Denkens. Weil du jetzt gerade die historische Schule erwähnt hast und Gustav Schmoller. Soweit ich mich erinnere, hat Eugen ja seine Dissertation noch ganz in dieser Tradition geschrieben, der historischen Schule, über die ökonomischen Implikationen der Seeschifffahrt. Wo grenzt sich denn Eugen und der Ordoliberalismus dann von dieser älteren Tradition ab?
Guter Punkt, Eugens Dissertation, die Verbandsbildung in der Seeschifffahrt, nicht? Auch so ein Thema, was man vielleicht heute auch nicht unbedingt mehr als Dissertation vergeben würde, war tatsächlich genau in dieser Tradition einerseits. Andererseits weist sie auch schon ein wenig darüber hinaus. Und an dieser Schnittstelle können wir eigentlich auch ganz gut erkennen, warum Eugen sozusagen die historische Schule zwar aufnimmt, sie aber auch massiv kritisiert und gleichzeitig weiterentwickelt. Die historische Schule hatte einen großen Vorteil, wie eben erwähnt, dass sie genau hingeschaut hat. Sie hat hingeschaut, in welchem Setting passiert etwas. Was sind historische Traditionen, was sind kulturelle Traditionen, was sind soziale, ethische Implikationen, die wirtschaftliches Handeln prägen. Was bei der historischen Schule aber zu kurz gekommen ist, ist die Systematisierung, der Versuch, das Ganze zu durchdringen und in Strukturen zu bringen. Und das war Eugens großer Kritikpunkt. Er sagt, wir können nicht dabei stehen bleiben, nur Fakten zu sammeln und historische Deskriptionen machen, so wichtig wie sie sind, um zu verstehen, wo wir herkommen, sondern wir müssen auch versuchen zu systematisieren. Und das hat Eugen sozusagen zum Ausgangspunkt genommen, seine eigene Theorie zu entwickeln. Wie gesagt, das deutet sich tatsächlich so ein bisschen schon in seiner Dissertation an, wo er auch versucht, eben Ordnungsstrukturen zu entdecken. Deutet sich auch an bei seinem Lehrer, bei dem er promoviert und habilitiert hat, Hermann Schumacher, auch eine wichtige Figur in der damaligen Diskussion, der auch erste Ansätze hat, eben auch über Ordnungsfragen nachzudenken. Und das hat Eugen dann aufgegriffen und er hat versucht, Schemata zu finden, wie wir historische Prozesse, historische Phänomene, historische Beobachtung tatsächlich einordnen und systematisieren können. Für ihn ganz wichtig war dabei einerseits der Hintergrund der Philosophie seines Vaters. Rudolf Eugen galt als einer der Vorläufer auch der Phänomenologie. Und in Freiburg war ja Edmund Husserl einer der führenden Denker der Phänomenologie, der natürlich mit diesem Gedanken eben Phänomene zu benennen und sie sozusagen im Kern zu erforschen, zu durchdringen. Diesen Gedanken hat Eugen tatsächlich in etwas vereinfachter Form aufgenommen. Und Eugen hat gesagt, wir brauchen so etwas wie eine pointierend hervorhebende Abstraktion. Klingt kompliziert, aber was er versucht hat, ist, verschiedene Phänomene, ökonomische Phänomene, sozusagen auf ihren Kern zu reduzieren. Und sehr beispielhaft und sehr greifbar ist das mit dem Gedanken des Marktformenschemas, weil er es entwickelt hat. Er hat gesagt, wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir auf Märkten beobachten können, wie das genau aussieht. Aber wenn wir genau hinschauen, können wir das systematisieren. Es gibt so etwas wie eine vollständige Konkurrenz. Wenn wir ganz viele Nachfrage haben und wenn wir ganz viele Anbieter haben, dann haben wir vollständige Konkurrenz. Aber es gibt eben auch monopolistische Strukturen, oligopolistische Strukturen. Und genau das hat er versucht, eben Systematisierung anzulegen. Und wenn ich systematisieren kann, dann kann ich mir eben auch überlegen, wie kann ich diesen unterschiedlichen systematischen Zusammenhängen eben eine Ordnung geben? Also wie kann ich denen Regeln geben, die eben passen für diese unterschiedlichen Situationen? Oder wie kann ich mit Regeln erreichen, dass wir zum Beispiel so etwas haben wie eine vollständige Konkurrenz, was Eugen ganz wesentlich war. Also sein Gedanke war, aus der historischen Schule kommt, ja, wir müssen genau hinschauen, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, nur mathematisch formal Ökonomie zu betreiben, nur überlegen, wie könnte es sein, sondern wir müssen gucken, wie ist es denn tatsächlich, das Tatsächliche dann aber eben nicht nur dokumentieren, sondern dieses Gesehene tatsächlich auch zu systematisieren, das in unterschiedliche Strukturen zu beschreiben, um dann eben Möglichkeiten haben, juristisch mit Recht, mit Ordnung darauf zugreifen zu können.
Eugen gilt als die zentrale Figur. Ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden, des Ordoliberalismus. Trotzdem hat er nicht im luftleeren Raum gedacht. Du hast es jetzt erwähnt, seine Lehrer, sein Vater waren ein großer Einfluss, aber eben auch dieser Freiburger Kreis. Und lass uns doch vielleicht zu den Mitstreitern von Eugen kommen und diesem interdisziplinären Kreis nochmal ausleuchten. Er formierte sich auch in einem Zeitalter der Extremen, Nationalsozialismus in Deutschland, Stalinismus auf der anderen Seite. Nimm uns doch vielleicht nochmal mit, genau in diesen Gründungsmoment, wo diese unterschiedlichen Denker zusammengekommen sind.
Ja, im Prinzip war es tatsächlich ein Zufall, dass sich diese Gruppe in Freiburg getroffen hat. Eugen wurde 1927 an die Universität Freiburg berufen, er war zuvor 2 Jahre lang in Tübingen. Franz Böhm, Jurist, kam nach Freiburg, um sich dort zu habilitieren. Und es war dort ein weiterer Jurist, Hans Grossmann, dort. Und diese drei haben sich dort gesehen, haben sich schätzen gelernt und haben gemerkt, uns treibt eigentlich alle das gleiche Problem um, nämlich die Frage der Macht in einer freien Gesellschaft. Wie gehen wir mit Machtstrukturen um? Etwas, was ich am Anfang ja auch schon erwähnt habe. Das war das, was sie irgendwie sich gefragt haben, wie geht das? Wie können wir damit umgehen, dass wir eben Strukturen haben in einer freien Gesellschaft, die mächtig werden? Mächtig auf wirtschaftlicher Seite, mächtig vielleicht auch auf politischer Seite. Und was sie eben dort umgetrieben hat, ist dann die Frage, wie können wir dagegen Vorkehrungen treffen? Und das war genau dieser Gründungsmoment, über den wir ja auch eben schon gesprochen haben, mit dieser Schrift 1936, unsere Aufgabe eben zu überlegen, wir lösen das Problem nicht durch Relativismus, wir lösen das nicht durch Sozialismus, wir lösen das nicht durch eine Philosophie, die nur beschreiben will, sondern wir müssen tatsächlich durch den Nebel der Tatsachen, wie Sie es gesagt haben, zum Kern durchdringen. Und das ist das, was Sie eben dann im Austausch versucht haben, mit gemeinsamen Seminaren, mit Gesprächsrunden, mit eben auch Publikationen, die Sie dann auch in einer Schriftenreihe gemeinsam entwickelt haben, eben über die Ordnung der Wirtschaft nachzudenken. Und daraus ist dann relativ bald und relativ schnell, und das finde ich so enorm, tatsächlich eine Schule geworden. Es waren ganz viele davon fasziniert und Eugen muss auch eine Person gewesen sein. Er war sehr groß, er muss auch wirklich intellektuell faszinierend gewesen sein und er hat sehr schnell sehr viele Schüler gehabt, die selbst bedeutsame Schriften vorgelegt haben. Für mich jemand, der ganz wichtig war, ist Leonard Miksch, der sozusagen auch als Bezug zur letzten Folge mit Stefan Kohlew ein ganz wichtiger Ansprechpartner und auch Mitarbeiter von Ludwig Erhard geworden ist. Und Leonard Miksch hat bei Eugen promoviert und habilitiert. Und ich finde, er hat eine Schrift vorgelegt, die bringt den Kern zum Ausdruck dessen, was Ordoliberalismus ist. Und diese Schrift heißt Wettbewerb als Aufgabe. Wettbewerb fällt eben nicht vom Himmel, sondern Wettbewerb ist etwas, was hergestellt werden muss. Und dieser Kern, dieser Gedanke war natürlich auch eine Möglichkeit, auszubrechen aus der, ja, sich sozusagen totgelaufenen historischen Schule. Wie gesagt, Schmoller 1917 gestorben, 20, 25 Jahre fast vergangen seit der Hochzeit. Und diese Zwischenkriegszeit in Deutschland, in der Ökonomie, war auch eine Zeit, in der ganz viele Experimente auch methodologischer, erkenntnistheoretischer Art getrieben wurden in der Ökonomie, aber keine wirklich praktisch wurde. Das war sehr viel auch terminologische Debatten. Das waren ganz abstruse Debatten, wenn man sich das heute anschaut. Und Eucken und die Freiburger und mit den Juristen zusammen, mit Böhm, Grossmann, Dort zusammen, das war wie eine Art Befreiungsschlag. Endlich ist da jemand, der systematisieren kann. Endlich ist da jemand, der auch wirtschaftspolitische Relevanz wieder entfalten will. Und das war, glaube ich, die große Attraktion, warum so viele dann zu Eucken, zu Böhm gekommen sind. Und es ist ja auch spannend, dass jemand wie Böhm dann später auch in der Politik als Kultusminister, als langjähriger Bundestagsabgeordneter auch politische Verantwortung getragen hat. Hans Grossmann Dort ist relativ früh verstorben, im Krieg gefallen, aber gerade dieses Tandem Eucken-Böhm war ganz wesentlich eben zur Formierung der Freiburger Schule, aber eben auch dann zur Fortsetzung und Implementation dieser Gedanken des Ordoliberalismus nach dem Krieg. Es muss wie eine Art wirklich Aufbruchstimmung gewesen sein und nach dem Motto, endlich ist da jemand, auf den können wir bauen, der hat einfach Ideen und der kennt den State of the Art. Und das ist eben auch spannend, dass Eucken versucht hat, durchaus auch eben durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch seine Doktorandinnen und Doktoranden, auch die angelsächsische Literatur wieder in die deutsche Theorie mit hineinzubauen. Also sozusagen keine Schranke gebaut hat zur formal-analytischen Ökonomie, sondern versucht hat, das auch mit einzubeziehen. Mal mehr, mal weniger gelungen, aber es ist eben spannend. Und ich glaube, diese Aufbruchstimmung und wenn man eben auch Zeitzeugen hört, die muss einfach da gewesen sein. Es muss einfach ein frischer Wind gewesen sein.
Lieber Nils, ich hatte dich zu Anfang als Theologe und Ökonom vorgestellt und wir hatten bereits erwähnt, dass man im Alltagsverständnis Wirtschaft und Christentum beziehungsweise auch Christentum und Liberalismus überhaupt schwer zusammenpassen. Dort geht es landläufig um Effizienz, um Profit, dort um Ethik, Seelenheil und Werte wie Demut und Solidarität. Und auch die Idee von Freiheit des Individuums, wie sie der Liberalismus vertritt, geht nicht unbedingt mit dem Christentum einher. Walter Eucken schreibt selbst noch in den 20er Jahren, dass der Geist des modernen Kapitalismus und der Geist des Christentums schlichterdings unvereinbar sein. Während Max Weber beispielsweise in seiner berühmten Studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus eine historische Verbindung oder Wahlverwandtschaft zwischen Protestantismus und dem Kapitalismus sah, betont der junge Eucken einen fundamentalen Widerspruch. Von daher, Nils, du als Experte, als Ökonom und Theologe kannst uns sicherlich erklären, wie diese beiden Sphären nicht nur bei Eucken zusammenkommen letztlich, sondern auch den Ordoliberalismus als Ganzes prägen.
Super vielschichtiges Thema und Eucken ging es dann in seinen späteren Schriften, in seinen Hauptwerken wirklich um die freie, gottgewollte Ordnung, wie weit wir jetzt gottgewollt interpretieren, sei dahingestellt, aber der Clou ist eben, dass er diesen scheinbaren Widerspruch dadurch aufhebt, dass er sagt, wenn wir eine Ordnung haben, wenn wir dem Markt Regeln geben und in diesen Regeln eben nicht nur der Effizienzgedanke eine Rolle spielt, sondern auch der Gedanke, wie wir das Ganze ethisch ausgestalten können, ja dann kann man diese beiden Pole miteinander vereinbaren, weil wir eben Regeln geben, die dem Menschen dienlich sind und wir den Markt nicht als so wie er ist, Gott gegeben verstehen, sondern tatsächlich als ein Instrument verstehen, dem wir eben eine Rahmung geben. Aber lass uns noch vielleicht einen Schritt weiter zurückspringen und beim Urvater der Ökonomie anfangen. Und ich glaube, vieles klärt sich eben auch dann, wenn wir mal genauer hinschauen, worum es eigentlich der sich entstehenden Ökonomik, der politischen Ökonomie eigentlich geht. Und eben dieser Sprung muss zurückgehen zu Adam Smith. Und Adam Smith wird immer als zwar der Urvater bezeichnet und dann wird gesagt, na ja, er hat letztendlich Egoismus gepredigt und jeder soll gucken, dass er das Maximum für sich rausholt. Aber das ist ein völliges Missverständnis, glaube ich, von dem Grundgedanken, worum es eigentlich einer guten politischen Ökonomie geht. Adam Smith ging es nie um Egoismus. Er benutzt diesen Begriff auch nicht, sondern Adam Smith spricht immer von Self-Interest oder zum Teil auch von Self-Love. Und Adam Smith ist ein Aufklärer, schottische Aufklärung. Ihm ging es darum zu sagen, Vertrau nicht darauf, dass dir irgendjemand etwas Gutes tut, dass jemand im Feudalsystem barmherzig zu dir ist, sondern vertrau darauf, dass du selbst, dass du frei entscheiden kannst, wie du leben möchtest. Ich vertraue auf dich, hab dich selbst lieb. Self-love, das ist der Gedanke. Und du hast einen Verstand und du bist nicht abhängig davon, dass dir andere was Gutes tun. Und dieses Vertrauen darauf, dass du selbst daran arbeiten kannst, ein gutes Leben zu haben, das ist, glaube ich, eigentlich die DNA einer richtig verstandenen politischen Ökonomie. Es geht nicht um Egoismus, sondern es geht darum, vertraue auf deine eigenen Kräfte und auf deine eigenen Stärken. Und ich glaube, dieser Gedanke war auch etwas, was Eugen, was den Ordoliberalismus eben auch umgetrieben hat. Eigentlich ist die Idee doch brillant. Ich vertraue auf dich, habe Mut, dich deines Verstandes, aber auch deiner Fähigkeiten zu bedienen, um Kant zu paraphrasieren. Aber man hat eben gesehen, das funktioniert irgendwie nicht. Und was Eugen, was die Ordoliberalen dann machen, ist eben zu sagen, okay, wenn wir tatsächlich darauf vertrauen wollen, dass das Leben gut wird, dass das Leben so ist, wie wir eben es eben auch aus einem christlichen Verständnis angehen wollen, dann reicht es eben nicht auf, den Menschen von den Fesseln zu befreien, das ist Aufklärung, daraus zu befreien, dass man sie klein hält, dass sie in eine Struktur gepackt werden, die eben hierarchisch ist, das reicht nicht auf, sondern wir müssen sozusagen der Gesellschaftsordnung eben auch Leitlinien, Flanken, Regeln geben, für die Wirtschaft, aber eben auch für das politische System. Und das ist eben der Gedanke, Macht zu minimieren. Der ganze Ordoliberalismus ist nichts anderes als eine Theorie gegen Macht, gegen Willkür. Und dafür braucht es eben Regeln. Und wenn das gegeben ist, dann ist eben der Raum auch gegeben, diese Regeln christlich auszubuchstabieren. Und Eugen war es ganz wichtig, du hast ihn zitiert, eben diese christliche Perspektive auch anlegen zu können. Aber um eben dieses anlegen zu können, um diese beiden Pole, moderner Kapitalismus und christliches Fundament zu versöhnen, bedarf es eben gerade einer solchen Theorie, die eben sicherstellt, dass diese Regeln da sind. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiges Fundament für Eugen, für Böhm, für die Mitstreiter des Ordoliberalismus, an einer gerechten Gesellschaft, Ordnung zu arbeiten. Und dann kann man natürlich einsteigen in die Verästelung, wie hat Eugen das gemeint, war das naturrechtlich gemeint? So sehe ich es nicht. Oder war es eher so gemeint, dass es inspiriert ist von christlichen Perspektiven? Das wäre eher meine Interpretation. Aber wichtig ist eben genau, dass dieser Ordnungsgedanke auch diese Versöhnung dieser unterschiedlichen beiden Pole miteinander zusammenbringen kann.
In der persönlichen Biografie der Gründergeneration des Ordoliberalismus spielt das Christentum ja eine ganz zentrale Rolle. Sie wurden in der Zeit des Nationalsozialismus auch deshalb verfolgt. Eugen war zum Beispiel Teil der Bekennenden Kirche. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit in diese Zeit holen und auch ausleuchten, welche Rolle diese Erfahrungen im Nationalsozialismus vielleicht auch für das Denken dann gespielt haben.
Eugen ist da natürlich eine ganz prägende und auch beeindruckende Gestalt. Also er ist sicherlich einer der wenigen, die wirklich von Anbeginn an sich ganz klar gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Er war ganz früh jemand, der natürlich sich auch auf die Seite des Judentums gestellt hat. Seine Frau selbst war Jüdin und er hat einfach mit sehr viel Vehemenz das System von Anbeginn bekämpft. Er hat sich früh, 1933 war Martin Heidegger Rektor der Universität Freiburg. Er hat sich auch früh gleich gegen Heidegger gestellt. Da hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, dass er eben auch einen starken philosophischen Background von zu Hause hatte, wo er gesagt hat, mein Vater ist Rudolf Eugen, Husehell ist Martin Heidegger. Also er war wirklich stark, er war ein Opponent und getragen hat ihn dabei aber auch tatsächlich der christliche Glaube. Das war für ihn ein wesentliches Elixier. Das ist jetzt keine kirchliche Frömmigkeit bei ihm primär gewesen, sondern wirklich eine intellektuelle Religiosität, dass er ihm gesagt hat, das kann Gott nicht gutheißen. Und er schreibt im Tagebuch auch, Gott ist auch ein rächender Gott. Es wird sich furchtbar rächen am deutschen Volk, was hier passiert. Das hat er sehr früh, 35, wenn ich mich recht erinnere, bereits gesagt. Und dieses Christentum, dieser Mut, sich auch gegen das Regime zu stellen, war eben ganz wesentlich für Eugen, aber für viele andere Professoren auch der Freiburger Universität, sich zusammenzutun, auch mit Pfarrern, insbesondere Bekennenden Kirche, und tatsächlich zu widerstehen, darüber nachzudenken, gilt noch Römer 13, also dass man sozusagen nicht gegen die Obrigkeit opponieren darf, oder gibt es eben Situationen, wo man tatsächlich dagegen sein muss? Und mehr bildete sich eben in diesem oppositionellen Kreis heraus, dass man tatsächlich tatkräftig werden muss. Und das ist super spannend zu sehen. Das ist der einzige Kreis von Professoren, die sich im Widerstand formiert hat in Deutschland. Das ist der einzige Widerstandskreis, der entstanden ist nach der Reichspogromnacht, wo man gesagt hat, das ist so widerwärtig, wir müssen was dagegen tun. Und die tragende Komponente war tatsächlich der christliche Glaube. Und man merkt in den Schriften, die dort entstanden sind, dass sie eben aus dem Geist des Christentums getragen sind. In Eugens Schriften, in seinen wirtschaftswissenschaftlichen Schriften, schimmert das so nicht auf in dieser Massivität. Aber wenn man genau hinschaut, wenn man eben auf die Briefe aus der Zeit schaut, dann sieht man, dass eben auch für Eugen, dass für viele andere Ordoliberale, dass auch für viele Mitstreiter wie Gerd Ritter als Historiker und viele andere eben dieses Christentum der entscheidende Moment war, sich gegen dieses Regime mit Massivität zu stellen und eben auch Gefahren einzugehen. Eben, man hat sich alle zwei Wochen getroffen in unterschiedlichen Häusern. Ganz wichtig, eben auch immer zusammen mit den Ehefrauen. Also es waren eben nicht nur die Herren Professoren, sondern eben auch die Frauen, die das und das Risiko auch mitgetragen haben und auch viele intellektuelle Impulse gegeben haben. Also es ist für mich wahnsinnig beeindruckend, diesen Mut zu sehen, der eben aus dem Christentum die Kraft gesaugt hat.
Wenn wir da nochmal einen Schritt weitergehen, Dietrich Bonhoeffer hat ja diesem Professorenkreis, den du gerade beschrieben hast, die Aufgabe gegeben, eine Nachkriegsordnung für Deutschland zu entwickeln. Welche Rolle hat da das Christentum dann gespielt?
Natürlich auch eine zentrale Rolle, insbesondere Konstantin von Dietze, ein Kollege von Walter Eucken, Agrarökonom, war eben eng verbunden auch zu Dietrich Bonhoeffer. Auch Adolf Lampe, Finanzwissenschaftler, spielte dort eine wichtige Rolle. Und Bonhoeffer ist dann eben tatsächlich an die Freiburger herangetreten und hat gesagt, nach Ende des Krieges, da brauchen wir eine Programmatik. Es wird sicherlich eine Weltkirchenkonferenz geben und wir brauchen eine Programmschrift. Und ihr Freiburger, versucht doch mal, was zu entwerfen. Wie könnte eine Gesellschaftsordnung nach dem Krieg aussehen? Und dann haben sich eben die Freiburger, eben auch der schon erwähnte Gerd Ritter, der Historiker, hat dort eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und die haben eben eine Programmschrift entworfen, eine Idee, wie eine politische Gemeinschaftsordnung tatsächlich aussehen sollte. Und natürlich musste das, ein wenig überraschend, im Geheimen geschehen. Und auch das war natürlich ein großes Risiko. 42, 43 hat man das entworfen. Dietrich Bonhoeffer, so die historischen Quellen, wie weit man sie auswerten konnte, war tatsächlich auch einmal in Freiburg, um mit den Freiburgern darüber zu sprechen. Auch Karl Gördeler, der ja als Reichskanzler vorgesehen war, wenn das Attentat auf Hitler geklappt hätte, war da. Das heißt also, was die Freiburger dort entworfen haben, war nicht nur irgendwie Freiburg im Kleinen, sondern es hatte wirklich eine Programmatik für den gesamten bürgerlichen Widerstand. Und ganz viele aus dem bürgerlichen Widerstand, Gördler habe ich genannt, haben eben auf die Freiburger und auf deren Ideen auch zurückgegriffen. Also das war wichtig, aber es war eben auch ein großes Risiko. Und man weiß ja eben, dass nach dem 20. Juli und nach dem gescheiterten Attentat dann eben viele von den Freiburgern auch verhaftet worden sind. Der genannte von Dietze, Ritter, Lampe wurden verhaftet, Eucken wurde vielen Verhören ausgesetzt. Und in dieser Programmschrift aber tatsächlich spielt das Christentum eine ganz wesentliche Rolle. Und sehr prominent ist eben insbesondere die Anlage 4. Dort geht es um Wirtschaft und Sozialordnung. Und die hat insbesondere Eugen eben mit Dietze und Lampe entworfen. Und dort kann man diese Verflechtung zwischen Christentum und eben einer modernen kapitalistischen oder sagen wir besser einer marktwirtschaftlichen Ordnung sehen, wo sie versuchen eben genau diese Dinge ineinander zu weben. Und man merkt in dieser Schrift, das Christentum ist sozusagen der Leitstern, aber wir dürfen nicht sozusagen nur Tugendethik betreiben, sondern wir müssen ernsthaft Sozialethik betreiben. Das heißt, wir müssen die marktwirtschaftlichen, die gesellschaftlichen Gegebenheiten nehmen und müssen darüber nachdenken, wie können wir denen einen Regelrahmen der Gerechtigkeit geben. Das ist ja der Gedanke von Sozialethik. Es geht nicht nur um gut oder böse, sondern es geht darum, ob gerecht oder ungerecht. Es geht nicht nur um das individuelle Verhalten, sondern es geht um Strukturen. Und das in dieser Hinsicht ist eben der Ordoliberalismus auch sehr, sehr modern, dass er verstanden hat, marktliche Prozesse werden nicht dadurch besser, dass die Menschen besser werden, sondern marktliche Prozesse werden dadurch besser, dass die Strukturen besser werden. Und das ist eben, wie gesagt, der Ansatzpunkt eben auch einer Sozialethik. Und wenn man genau hinschaut, gibt es eben auch relativ viele Parallelen, gerade auch zur katholischen Soziallehre mit Rerum Novarum von 1891, mit Quadragesimo Anno von 1931. Die Freiburger waren alle Protestanten, aber ich bezeichne sie mal als sozusagen die katholischen Protestanten, die man sich vorstellen kann, weil sie sehr in diesen Ordnungsstrukturen tatsächlich auch gedacht haben.
Weil wir jetzt diese Wichtigkeit des Christentums und die Wurzeln des Ordoliberalismus betont haben, du hast es als Hoffnung oder als Leitstern auch bezeichnet für den Ordoliberalismus, Kann der Ordoliberalismus auch ohne Christentum funktionieren?
Aber sicher doch, sonst wären wir ziemlich auf verlorenem Posten. Aber ich glaube, er kann nicht funktionieren, ohne dass wir uns darüber nachdenken, was ist das Ziel des Wirtschaftens, was ist das Ziel unserer Gesellschaft. Und er kann nicht funktionieren, wenn wir uns nicht klar sind, es geht um eine wohlverstandene Freiheit. Das heißt, Ordoliberalismus, und das ist für mich auch der Reichtum des Ordoliberalismus, er ist eben nicht nur eine Wirtschaftsordnung, sondern er ist immer auch eine Gesellschaftsordnung. Und wenn er eine Gesellschaftsordnung sein will, brauchen wir den Gedanken des, wohin zielen wir, woraufhin wollen wir Gesellschaft tatsächlich gestalten. Und du hast es selber zitiert, es geht darum, natürlich, eine Wirtschaftsordnung muss funktionieren. Eine Wirtschaftsordnung lebt davon, dass sie effizient ist. Aber das Ziel ist die Menschenwürde. Und das immer wieder neu zu interpretieren, ist für mich ganz wesentlich und ist auch der Kern des Ordoliberalismus. Und ist aus meiner Sicht auch ganz entscheidend für eine moderne Ökonomik. Wir Ökonomen haben es uns über Jahrzehnte einfach gemacht, dass wir gesagt haben, wir sagen euch, wenn dann Relation und was ihr auswählt, ist das politische Problem. Und ich glaube, Ökonomen müssen viel stärker wieder anfangen, darüber nachzudenken, wie stellen wir uns eigentlich normativ auf? Was ist denn eigentlich die Güte einer freiheitlichen, demokratischen, marktwirtschaftlichen Ordnung? Warum wollen wir eben nicht in autokratischen Systemen stehen? Wenn wir es sozusagen ganz groß machen, aber auch in dem Kleinen. Wie sieht eben ein Pflegesystem aus, das nicht nur effizient und finanzierbar ist, sondern vielleicht auch den zu Pflegenden als auch den Pflegenden tatsächlich hilft? Wie sieht denn eine Rentenversicherung aus, die auch den Gedanken der Generationengerechtigkeit mitdenkt? Wie sieht denn ein Wirtschaftssystem aus, das auch Nachhaltigkeit mitdenkt? Und ich glaube, das ist eigentlich entscheidend. Das ist das Moderne des Ordoliberalismus. Deswegen ist das nicht nur eine Episode der Vergangenheit, die irgendwie die soziale Marktwirtschaft inspiriert hat, sondern aus meiner Sicht betrifft sie den Kern einer modernen Ökonomik, die eben normativ wieder werden muss, die raus muss aus rein formalen Zusammenhängen, die raus muss aus reinen Datenkorrelationen. So wichtig eine empirisch und eine evidenzbasierte Ökonomik ist, wir müssen uns auch als Ökonomen fragen, wohin wollen wir, was, warum wirtschaften wir und wie kann Wirtschaften aussehen, sodass es tatsächlich dem Menschen und seinen Fähigkeiten, um diesen Gedanken von Zen und Nussbaum mit einzupflegen, wirklich dienlich sein kann.
Damit sind wir ja auch im Kern der Fragen, die wir in unserer Schriftenreihe behandeln wollen, nämlich welche Aktualität haben eigentlich unsere Vordenkerinnen und Vordenker für die Gegenwart? Deswegen nochmal ganz konkret, du hast es gerade schon ausgeführt, aber warum braucht es heute denn den Ordoliberalismus?
Ja, rein ökonomisch brauchen wir es, weil wir tatsächlich eben Wirtschaft gestalten müssen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie sieht guter Kündigungsschutz aus? Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie sieht ein gutes Wettbewerbsrecht aus? Also denken wir nur an die großen Tech-Konzerne, ne, was Europa geschafft hat. Und ich glaube, das ist eine Leistung, die wir viel zu wenig sehen, mit dem Digital Markets Act, mit dem Digital Service Act, tatsächlich Regeln zu schaffen, wie wir eben auch große Firmen versuchen, zumindest in gewissem Maße einzuhegen, wie wir in gewissem Maße versuchen, tatsächlich der Macht zu widerstehen. Und das ist ja einer der Gründe auch, warum es den Konflikt mit den USA gibt. Da geht es nicht nur um politische und militärische Fragen, sondern es geht natürlich um massive wirtschaftliche Interessen, dass natürlich die großen Tech-Firmen weiterhin ungebremsten, ungenetten Zugang so weit wie möglich haben wollen zu den Märkten. Und was Europa macht und wo Europa auch stark ist und wo Europa auch viel, viel selbstbewusster sein kann, ist das eben, wir Regeln setzen und zwar Regeln, die tatsächlich den Menschen dienlich sein wollen. Also wir brauchen den Ordoliberalismus ganz massiv in ganz vielen Bereichen. Wir müssen über Regeln nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, wie Wettbewerb tatsächlich eben weiterhin offen bleiben kann. Und wir müssen eben immer wieder im Hinterkopf haben, Leonard Miksch, Wettbewerb ist eine Aufgabe. Wettbewerb ist kein Naturphänomen, sondern wir müssen Wettbewerb hegen und pflegen, damit er fair, frei ist, damit es tatsächlich Zugänge gibt zu Märkten, damit Menschen tatsächlich auch ihre Kreativität einbringen können. Wenn Märkte geschlossen sind, dann können die guten Ideen haben, diese Ideen nicht einbringen. Und wir brauchen Innovation, wir brauchen Kreativität. Deswegen, ich glaube, es gibt keine modernere Theorie als den Ordoliberalismus, weil wir leben in Zeiten der Umbrüche, genauso wie Eugen. Das war eine Zeit der massiven Umbrüche, der Zeit, wo vieles auf dem Spiel stand, so wie jetzt. Und dann brauchen wir eine Theorie, die nicht nur sich ins Kämmerlein setzt und über ökonomische Prozesse nachdenkt, sondern wir brauchen eine Theorie, die aus der Stube herauskommt und sich der Realität stellt und fragt, wie gehen wir mit den politischen Umbrüchen um? Wie gehen wir damit um, dass unsere Gesellschaft sich massiv verändert? Wie gehen wir tatsächlich mit KI um? Wie gehen wir mit demografischem Wandel um? Wie gehen wir mit Entwicklungsprozessen in globaler Perspektive um? Und da ist der Ordoliberalismus die Theorie, die genau darauf Antworten finden will, weil sie eben beides zusammen denkt, weil sie nicht politisch sein kann. Ordoliberalismus ist immer auch politisch und das, glaube ich, ist eine große Stärke.
Gerade wenn man sich die Entstehungszeit, die 30er und 40er Jahre anschaut, das Ende der Weimarer Republik, dann spiegelt das ja oft auch die heutige Zeit, in der auch viele Menschen die Krisen erleben, wirtschaftliche Instabilität, politische Radikalisierung und auch diesen enormen Verlust von Ordnung. Da scheint mir die Diagnose des Ordoliberalismus hochaktuell bis heute zu sein. Ich hatte anfangs den programmatischen Leitsatz von Eucken zitiert, eine funktionsfähige und menschenwürdige Wirtschaftsordnung zu finden. Und ich würde sagen, dass viele Menschen heute wenigstens sagen würden, dass der zweite Teil der Formel, das Menschenwürdige in der heutigen Wirtschaft, oft vergessen wird.
Ich glaube, wir vergessen oft, wie viel wir tatsächlich erreicht haben an Menschenwürde, wie viel wir erreicht haben, die Wirtschaft tatsächlich so zu gestalten, dass sie dem Menschen dienlich ist. Wir nehmen das als gegeben hin, sehen aber nicht, wie viele Errungenschaften dahinter stehen. Wenn wir unser Sozialversicherungssystem anschauen, ne, bei aller Kritik und bei allen Notwendigkeiten, reformieren zu müssen, einsparen zu müssen, was wir erreicht haben im Gesundheitssystem, was wir erreicht haben mit der Einführung einer Pflegeversicherung 1995, was wir erreicht haben im Bereich der frühkindlichen Betreuung. Das sind ganz viele Aspekte, die großartig sind. Was wir erreicht haben tatsächlich auch mit einer Stärkung einer breiten Mittelschicht, was wir erreicht haben, was eben Ludwig Erhard auch ein Anliegen immer war, wirklich Wohlstand für alle zu schaffen und uns hinzubewegen in eine weniger klassenorientierte Gesellschaft, das sind großartige Errungenschaften. Und wir schauen immer nur darauf und sehen, es könnte ja noch besser sein. Und natürlich, vieles kann immer noch besser sein, aber was Deutschland, was Europa geschafft hat, ist schon einmalig. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht im November letzten Jahres, wo wir uns angeschaut haben, die wirtschaftliche Entwicklung, den wirtschaftlichen Erfolg von Ländern in Korrelation zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und was wir eben sehen können, ist, dass beides eng miteinander korreliert ist. Wir haben uns 171 Länder angeschaut und ich fand das wirklich beeindruckend, dass das wirklich eng miteinander korreliert ist. Und was man immer sehen kann, ist, dass Deutschland dort eine Spitzenposition hat. Deutschland steht beim gesellschaftlichen Zusammenhalt auf Platz 10. In Relation zu anderen Staaten. In den letzten Jahren ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland gewachsen und auch wirtschaftlich. Deutschland steht immer unter den besten 20 beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und ganz viele skandinavische Länder sind noch etwas besser als Deutschland, aber stehen auch in der Spitzengruppe. Aber wir sehen, dieser Gedanke, einen funktionierenden Wohlfahrtsstaat zu haben, kombiniert mit einer Marktwirtschaft, die regelgebunden ist, das ist ein Erfolgsrezept, das ist einfach großartig und wir müssen vieles ändern, aber wir fangen eben nicht auf einem Trümmerfeld an, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir fangen auf einem sehr hohen Niveau an und wir müssen die Ärmel aufkrempeln, ja, aber eben wir krempeln sie sehr weit oben auf und das ist großartig. Ich glaube, wir müssen vielmehr wieder lernen zu verstehen, dass wir was Tolles erreicht haben und deswegen denke ich, wir haben nicht die Menschenwürde vergessen, sondern wir haben vergessen, was wir tatsächlich bereits erreicht haben.
Die liberale Demokratie steht ja trotzdem in der Kritik. Das europäische, das deutsche Modell krankt ja auch an vielen Stellen. Oft tauchen die Beispiele aus China auf, dort wird schneller gebaut, Infrastruktur entsteht schneller. Oder in den USA sind technische Revolutionen viel besser möglich. Wie kann das europäische, das deutsche Modell, das auf dieser sozialen Marktwirtschaft beruht, denn dazu anschließen wieder?
Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir anschließen müssen oder ob wir nicht eigentlich relativ weit vorne sind. Nochmal die Studie, die ich eben erwähnt habe, wenn man sich anschaut, China ist beim gesellschaftlichen Zusammenhalt ziemlich weit hinten, steht, glaube ich, im Moment auf Platz 136 von 171 Ländern, also ganz wenig gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch wirtschaftlich. Ne, muss man sehen, natürlich hat China ganz viel erreicht. Er hat ein massives Wirtschaftswachstum, aber das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei ungefähr einem Viertel des Deutschen. Also wirklich weit hinter dem immer noch die Frage, ob China tatsächlich den Schritt schafft, aus einem Schwellenland tatsächlich eine gefestigte Industrienation zu werden. Und wenn man anschaut, auf China hat man eher den Eindruck, China stößt an eine gläserne Decke. Man hat zwar viel durch staatliche Investitionen und durch eine gewisse marktliche Öffnung viel erreicht, aber die Frage ist, geht es denn tatsächlich weiter? Und wenn man sieht, die Schwäche im Binnenkonsum in China ist massiv, man hat eine Immobilienblase, man hat ein absolut massives demografisches Problem, es ist gar nicht so sicher, ob China tatsächlich ein Erfolgsmodell ist. Ich habe gerade heute Morgen eine WhatsApp bekommen von einem Freund, der mir einen Zeitungsartikel geschickt hat. Dieser Zeitungsartikel sagt, naja, in China hat VW wieder aufgeholt. VW ist wieder Markenführer in China. Ne? Das zeigt, es steht nicht so schlecht um Deutschland, wie wir gerne immer sagen wollen. Und es steht nicht so schlecht um Europa, sondern Europa ist stark. Die USA als andere Beispiel, wenn ich ein letztes Mal noch auf die Studie verweisen darf, natürlich ist die USA wirtschaftlich super stark. Und die USA ist tatsächlich auch in den letzten Jahren auch nochmal stärker als Europa gewachsen. Gleichzeitig ist in den USA, wenig überraschend, der gesellschaftliche Zusammenhalt massiv eingebrochen. Im 2007 war die USA ungefähr auf Platz 20 weltweit, heute sind sie auf Platz 70, also massiver Einbruch. Und ich denke, und das erleben wir, glaube ich, auch gerade, die USA, wenn sie so weitermachen, da wird die wirtschaftliche Performance dem gesellschaftlichen, dem Zerbröseln des gesellschaftlichen Zusammenhalts folgen. Also ich glaube, wir müssen viel selbstbewusster sein. Das europäische Modell ist großartig, es funktioniert. Ich meine, es gibt Schlimmeres als persönliche, individuelle Freiheit, demokratische Prozesse und eine hohe soziale Absicherung. Das ist was Tolles. Und wir haben Herausforderungen. Ne? Der demografische Wandel, die digitale Transformation, die notwendige ökologische Transformation, das sind massive Herausforderungen. Aber es ist doch ganz oft gelungen. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch die Hoffnung, die uns der Ordoliberalismus geben mag. Ich meine, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war jetzt auch nicht so easy peasy. Ne? Also ich meine, wir hatten eine massive gesellschaftliche Verwerfung. Wir hatten eine katastrophale wirtschaftliche Situation. Das Land lag in Trümmern. Es war ideologisch gespalten. Es war isoliert, auch außenpolitisch. Und dann tatsächlich den Mut zu haben, darauf zu vertrauen, wir bauen auf Marktwirtschaft, aber nicht eine zügellose Marktwirtschaft, sondern eine Marktwirtschaft, die immer auch die Gesellschaft mitdenkt, die immer auch Gesellschaft versöhnen will, um dieses Wort von Alfred Müller-Ahrmack, den Gedanken der sozialen Irenik, hier auch einzubringen. Das ist doch großartig. Und lasst uns doch daran festhalten und darauf vertrauen, dass das, was wir erreicht haben, auch sich weiter fortsetzen kann. Dafür braucht es Reformwillen. Dafür bedarf es eben vielleicht auch eines Perspektivwechsels, dass nicht alles so schlecht ist, wie wir denken, sondern wir brauchen Mut. Und ich glaube, Mut ist ein Teil des Liberalismus. Und Mut haben die Ordoliberalen in hohem Maße bewiesen. Und ich glaube, diesen Mut, den sollten wir wiederentdecken, um eben tatsächlich für eine freiheitliche und soziale Ordnung einzutreten.
Zum Abschluss nochmal eine persönliche Perspektive. Du bist ja als Wissenschaftler mit dem Ordoliberalismus befasst, aber eben auch als Herausgeber deines Bandes hier im Vordenkerprojekt. Und gibt es einen Gedanken oder eine Idee aus dem Ordoliberalismus von Euken vielleicht, die dich besonders begleitet und inspiriert auch in deiner Arbeit?
Im Prinzip ist es der Gedanke, um den sich das ganze Gespräch gedreht hat, nämlich die Frage, wie kann Funktionsfähigkeit und Menschenwürde zusammengedacht werden? Wie kann Gesellschaft und Wirtschaft zusammengedacht werden? Und wie kriegen wir es hin, dass wir uns als Ökonomen nicht schämen, wenn wir normativ werden? Und das ist das, was mich umtreibt, was auch mir die Energie gibt, Wissenschaft zu betreiben, immer wieder zu fragen, wie kriegen wir es hin, dass die Welt ein Stück besser wird. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber das ist genau der Gedanke. Und da ist für mich Amartya Sen und insbesondere Martha Nussbaum sehr wichtig, die immer deutlich machen, es geht nicht um gerecht oder ungerecht, sondern es geht um mehr Gerechtigkeit. Es geht um eine graduelle Verbesserung. Und ich glaube, das macht Ordoliberalismus aus, den Mut zu haben, immer weiter zu denken, wir kriegen es noch ein Stück besser hin. Und ich glaube, das ist das, was eben den Ordoliberalismus angetrieben hat. Wir kriegen es besser hin. Und das ist der Gedanke, glaube ich, den wir auch wieder brauchen. Wir können es ein Stück besser machen. Und das ist etwas, was mich auch für diesen Band antreibt, den herauszugeben, eben nicht als Nostalgieprojekt, sondern als ein Projekt für die Diskussion heute. Wir müssen genau diese Schriften lesen, um zu verstehen, was vielleicht auch unser Problem ist.
Lieber Nils, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war die vierte Folge des Vordenker-Podcasts. Wir haben heute über den Ordoliberalismus gesprochen, über seine Vordenker, seine intellektuellen und theologischen Wurzeln und über die Frage, was dieses Denken uns heute noch zu sagen hat. Der Ordoliberalismus ist, das ist klar geworden, mehr als eine ökonomische Theorie. Er ist der Versuch, Freiheit, Ordnung und Verantwortung in ein dauerhaft tragfähiges Verhältnis zu bringen. Und vielleicht liegt genau darin seine bleibende Aufgabe, diese Balance immer wieder neu zu denken. Wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie die Folge und bleiben Sie mit uns im Gespräch darüber, was der Liberalismus heute noch bedeuten kann.